Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christian Röther, guten Morgen. Gottesdienste und Corona, das ist schon lange ein Thema. Jetzt zur Advents- und Weihnachtszeit stellt sich aber eine neue Frage. 3G oder sogar 2G, wie verträgt sich das mit der Religionsfreiheit? Antworten darauf gibt es gleich hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Und nach wie vor werden in Deutschland und anderen Ländern Tote aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, etwa bei Bauarbeiten. Die sollen dann ein würdiges Begräbnis bekommen und diese Aufgabe übernimmt ein Umbetter. Den stellen wir Ihnen in rund 20 Minuten vor. Die Advents- und Weihnachtszeit beginnt und auch in diesem Jahr werden Millionen Menschen in den Kirchen erwartet. Und diese Menschen stellen sich womöglich die Frage, was gilt denn eigentlich gerade im Gottesdienst? Maske und Abstand, wie man das seit Monaten eingeübt hat, singen mit Maske oder gar nicht oder gilt jetzt auch in Kirchen 3G oder sogar 2G? 2G, das will die katholische Kirche in Berlin zum Beispiel weitgehend umsetzen ab dem kommenden Sonntag, also dem ersten Advent. Und auch die neue evangelische Ratsvorsitzende Annette Kurschus hat vor ein paar Tagen gesagt, sollte sich die Lage dramatisch zuspitzen, müssen auch wir über 2G nachdenken. Zutritt zur Kirche dann also nur für Geimpfte und Genesene. Wie ist das mit der Religionsfreiheit zu vereinbaren? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit dem Rechtswissenschaftler Heinrich De Wall. Er ist Professor für Kirchenrecht, Staats- und Verwaltungsrecht an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg. Und als erstes habe ich Heinrich De Wall gefragt, ob er noch einen Überblick hat, welche Regelungen aktuell gelten für Gottesdienste in Deutschland.
Nein, den Überblick kann ich nicht bewahren, denn zuständig sind ja in dem Bereich des Infektionsschutzes die Länder und für alle 16 Bundesländer die Regelungen im Kopf zu haben, nachdem sie sich auch ständig ändern, das ist praktisch unmöglich. Da muss man also jedes Mal im Einzelfall schauen, was wo gilt.
Dann wäre auch hier die Frage, wäre eine bundeseinheitliche Regelung vielleicht besser oder ist es angemessener, das lokal an die Bedürfnisse anpassen zu können?
Es ist natürlich einfacher für alle, wenn es bundeseinheitliche Regelungen gibt. Es bringt aber mit sich, dass man eben, wenn das Infektionsgeschehen unterschiedlich ist in den Ländern, Regelungen vorsieht, möglicherweise, die in den einzelnen Ländern gar nicht erforderlich sind. Deshalb ist es zum Schutz der Freiheit der Bürger und der Kirchen eigentlich von Vorteil, wenn es unterschiedliche Regelungen in unterschiedlichen Bundesländern gibt. Aber das führt natürlich zu Unübersichtlichkeit.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass man da auch in mancher Kirchengemeinde oder auch Synagogengemeinde, Moscheegemeinde oder bei welcher Religionsgemeinschaft auch immer möglicherweise ein bisschen durcheinander ist, was denn jetzt gerade gilt. Wie können Religionsgemeinschaften für sich selbst Rechtssicherheit schaffen?
Also die Religionsgemeinschaften können für ihre Gemeinden dadurch Rechtssicherheit schaffen, dass sie eigene Regeln vorsehen, die eben auf Sicherheit gebaut sind, sodass nicht noch zusätzliche staatliche Verbote und Anordnungen die Sache erschweren. Aber das ist eben ein Aspekt, der in rechtlicher Hinsicht hier immer ganz entscheidend ist für die Bewertung von Maßnahmen. Dinge, die die Religionsgemeinschaften selbst tun, können sie tun. Sie können hier sagen, wir sind besonders vorsichtig und sehen strengere Regeln als der Staat vor. Das ist etwas, was aus der Sicht des Grundgesetzes für die Religionsfreiheit ohne Bedeutung ist. Wenn aber der Staat etwas anordnet, dann handelt es sich um rechtfertigungsbedürftige Grundrechtseingriffe. Also insofern müssen wir immer unterscheiden, womit haben wir es zu tun? Mit eigenen Regelungen der Religionsgemeinschaften, die sind rechtlich unverdächtig. Oder haben wir es zu tun mit Anordnungen des Staates? Ob es die Länder sind, wie wir es nun einmal in unserer Rechtsordnung haben, oder ob es der Bund wäre, das wäre in Bezug auf die Frage, wird in Grundrechte eingegriffen, dann ohne Deutung.
Da sind wir bei dem Grundrecht der Religionsfreiheit. Sie haben in einem kürzlich veröffentlichten Artikel gesagt, 3G ist ein schwerwiegender Eingriff in diese Religionsfreiheit. 2G vermute ich mal dann logischerweise auch. Warum sehen Sie das so?
Also die Feier eines Gottesdienstes ist sozusagen ein zentrales Element der Religionsfreiheit. für die Religionsgemeinschaften gilt, dass sie ihre Botschaft verkündigen wollen und können müssen aus rechtlicher Sicht. Und alles, was in diese Freiheit eingreift, was hier eine Beschränkung bedeutet, ist ein schwerwiegender Eingriff in die Religionsfreiheit. Das Bundesverfassungsgericht hat im Zusammenhang mit der ersten Corona-Welle, in der es ja Kontaktverbote gab, die auch zu Gottesdienstverboten führten, festgehalten und deutlich gemacht, dass Eingriffe in Gottesdienste, insbesondere Gottesdienstverbote, schwerwiegende Eingriffe in die Religionsfreiheit darstellen.
Nun ist es so, dass bundesweit im Grunde überall in Kulturangeboten, Gastronomie, Hotels und so weiter 3G inzwischen gilt oder oft auch 2G. Für Gottesdienste gilt das teilweise noch nicht. Da ist auch nach wie vor möglich mit Abstand und Maske, also mit Hygienekonzept. Mhm. Sind das Sonderrechte, die die Religionsgemeinschaften hier genießen?
Das sind Rechte, die möglicherweise abweichen von Regelungen anderer, wobei ich hier nicht von Rechten sprechen würde, sondern von weniger eingreifenden Beschränkungen. Also wenn die Religionsgemeinschaften ihren Gottesdienst abhalten, dann machen sie von ihrer Religionsfreiheit Gebrauch und dürfen dies normalerweise ungehindert tun. Jede Beschränkung des Gottesdienstgeschehens aufgrund von staatlicher Anordnung ist ein Eingriff in die Religionsfreiheit, der rechtfertigungsbedürftig ist. In anderen Bereichen gilt jeweils auf der Grundlage anderer Grundrechte Ähnliches. Es gibt nun thematisch bedingt und durch die jeweiligen Umstände bedingt unterschiedliches Bedürfnis, die unterschiedlichen Grundrechte einzuschränken. Und insofern kann es in Bereichen wie etwa der Wirtschaft oder am Arbeitsplatz andere Regelungen geben als für Gottesdienste oder Versammlungen. Das ist begründet darin, dass eben das Grundgesetz unterschiedliche Grundrechte kennt und dann auch die jeweiligen Beschränkungen jeweils für sich rechtfertigungsbedürftig sind. Und die können entweder gerechtfertigt werden durch gute Gründe oder sie können es nicht, dann sind sie nicht zulässig.
In dem eben von mir schon erwähnten Artikel von Ihnen, da haben Sie die Entscheidung 3G, ja oder nein, als ein Dilemma für die Kirchen bezeichnet. Warum das?
Ja, die Botschaft der Kirchen richtet sich an jeden, ob er 3G einhält oder nicht. Jeder soll die Botschaft empfangen und hören können. Deshalb ist es ein massiver Eingriff in die Religionsfreiheit, wenn es überhaupt irgendwelche Einschränkungen für den Zutritt zum Gottesdienst gibt, die durch staatliche Maßnahmen verursacht werden. Für die Kirchen stellt sich die Frage, aufgrund der derzeit geltenden Verhältnisse, halte ich 3G ein, dann kann ich möglichst viele erreichen. Oder halte ich 3G nicht ein, in manchen Ländern dann unter Anordnung einer begrenzten Kapazität der jeweiligen Kirchen, der Gottesdienststätte, und muss dafür in Kauf nehmen, dass nicht jeder die christliche Botschaft hören kann. Also insofern ist das tatsächlich ein Dilemma. Entweder wir lassen möglichst viele rein, was wir eigentlich gerne wollen, aber dann sind diejenigen, die den 3G-Nachweis nicht führen können, ausgeschlossen, was aus kirchlicher Sicht sozusagen nicht in Ordnung ist, weil jeder die christliche Botschaft hören soll. Oder nehme ich in Kauf, dass die Kapazitäten meiner Kirchen und anderen religionsgemeinschaftlichen Orte erheblich eingeschränkt wird.
Wenn 3G also ein solches Dilemma ist, dann ist 2G womöglich das noch größere Dilemma, was ja auch im Raum steht, dass es eingeführt wird für Gottesdienste oder, wie vorhin erwähnt, für Berlin schon beschlossen ist weitgehend. Wenn man dann also sagt, im Grunde, ja, Segnung gibt es nur gegen Impfung.
Das wäre eine Formulierung, die ich mir so nicht zu eigen machen würde, aber es ist natürlich eine massive Beschränkung des Zuganges zu den Gottesdiensten. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, will das Erzbistum Berlin ja immerhin ermöglichen, dass auch Nicht-Geimpfte an Gottesdiensten teilnehmen können. Im Übrigen gilt, wenn das eine Entscheidung des Erzbistums Berlin ist, handelt es sich dabei nicht um einen Grundrechtseingriff, denn das Erzbistum Berlin ist selbst sozusagen geschützt vor staatlichen Eingriffen durch die Grundrechte. Und hier handelt es sich nicht um einen staatlichen Eingriff, sondern um eine eigene Entscheidung der einer Religionsgemeinschaft und die ist sozusagen grundrechtlich unverdächtig. Da steht sich dann nur aus kirchlichen Kriterien, über die die Religionsgemeinschaften dann selbst zu befinden haben, ob sie es mit ihrem Selbstverständnis vereinbaren können, Leute auszuschließen, die nicht geimpft sind oder ob sie das nicht können.
Und was ist mit der Religionsfreiheit der Menschen, die dann womöglich ausgeschlossen werden?
Die Religionsfreiheit der Menschen, die dort ausgeschlossen werden, wird dann beeinträchtigt, aber nicht durch Eingriffe des Staates, vor denen die Grundrechte schützen, sondern vor der jeweiligen Religionsgemeinschaft selbst, die selbst entscheiden kann, an wen sie ihre Botschaft dann richten will im Gottesdienst. Das überlässt aber die Religionsfreiheit den Religionsgemeinschaften, darüber zu befinden. Die Religionsfreiheit vermittelt kein Recht desjenigen, der einen Gottesdienst hören möchte, gegenüber der jeweiligen Religionsgemeinschaft. Ein solches Recht wird durch religionsgemeinschaftliches Regeln eröffnet, aber nicht durch die Grundrechte.
Sie hören den Deutschlandfunk im Gespräch mit dem Rechtswissenschaftler Heinrich de Wahl. Herr Professor de Wahl, wir wollen noch ein anderes Thema mit Ihnen besprechen. Das hängt mit unserem bisherigen Thema zusammen. Sie gehören nämlich zu den Gründern einer neuen Experteninitiative Religionspolitik. Und auf deren Internetseite haben Sie sich zu Gottesdiensten und Corona geäußert. Das ist der Artikel, den ich eben schon mehrfach angesprochen habe. Andere Fragen, die da verhandelt werden, sind zum Beispiel das Kopftuch, Schächten oder religiöse Feiertage. Diese Initiative beschreibt sich selbst als unabhängig und überparteilich. Organisiert wird sie von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Aber es ist zum Beispiel auch der Grünen-Politiker Volker Beck dabei, als vermutlich prominentester Name. Außerdem Menschen aus der Wissenschaft, aus Ministerien oder auch aus den Kirchen. Herr de Wahl, soweit der Überblick. Jetzt die Frage, steht es denn so schlecht um die deutsche Religionspolitik, dass Sie diese Initiative gründen mussten?
Nein, es steht nicht so schlecht um die deutsche Religionspolitik, aber die deutsche Religionspolitik sieht sich immer wieder neuen Herausforderungen gegenüber, auf die sie reagieren muss und die zu diskutieren sind. Und dafür möchte eben die Experteninitiative ein Forum bieten und auch selbst hier Stellung nehmen durch ihre Mitglieder oder auch durch andere, die eingeladen sind, beizutragen zu dem Blog, den die Experteninitiative unterhält. Also es ist nicht so sehr die mangelnde Qualität der Religionspolitik, als vielmehr die Beobachtung, dass sich immer mehr Fragen stellen in Bezug auf die Religionspolitik, die auch sehr kontrovers diskutiert werden. Und wir wollen eben dazu beitragen, dass auf hinreichender rechtlicher und tatsächlich informierter Grundlage hier diskutiert wird.
Haben Sie vielleicht ein konkretes Beispiel dafür, was Sie erreichen wollen?
Wir haben keine eigenen politischen Ziele, sondern wollen, dass die religionsrechtliche Grundlage des Grundgesetzes zur Geltung kommt, zum einen in den Maßnahmen, die die Politik dann ergreifen will, und dass sie zum anderen auch sinnvoll weiterentwickelt wird, wo das nötig ist. Ein Beispiel für Bereiche, die ja sehr umstritten sind, ist zum Beispiel der islamische Religionsunterricht, der in den Ländern eingerichtet wird. Und dort gibt es ganz unterschiedliche Modelle und ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Und wir wollen eben dazu beitragen, dass man in einem Forum mit Blick auf die jeweilige Sach- und Rechtslage auf guter Grundlage diskutieren kann. Eigene politische Vorstellungen haben wir als Initiative so nicht, außer derjenigen, dass wir das Religionsverfassungsrecht des Grundgesetzes für eine tragfähige Grundlage halten, um die Fragen zu lösen, die zu beantworten sind.
Jetzt bekommt Deutschland vermutlich bald eine neue Bundesregierung. Was sind die drängendsten religionspolitischen Probleme? Den islamischen Religionsunterricht haben Sie gerade schon genannt. Was darüber hinaus, was in der nächsten Legislaturperiode angegangen werden muss?
Zunächst einmal muss es weitergehen mit Schritten bei der Integration der Muslime in Deutschland, aber auch anderer, früher nicht so stark in Deutschland vertretener Religionsgemeinschaften. Da ist nicht nur der Religionsunterricht ein Beispiel, sondern auch die Fortentwicklung von theologischen Hochschuleinrichtungen. Ein weiteres Thema, das einen ganz anderen Hintergrund hat, ist die Frage, die in der letzten Legislaturperiode schon angegangen worden ist von Parteien, die der zukünftigen Regierungskoalition angegangen wurde, nämlich die Ablösung der sogenannten Staatsleistungen, damit diese finanziellen Verflechtungen von Staat und Kirche sozusagen beendet und abgelöst werden, wie das im Grundgesetz und in der Weimarer Reichsverfassung so vorgesehen war. Das ist ein weiteres Thema, was auf der Agenda steht.
Das Interview mit dem Rechtswissenschaftler Heinrich de Wall, das haben wir gestern Mittag schon aufgezeichnet. Kurz danach wurde dann der Koalitionsvertrag veröffentlicht von SPD, Grünen und FDP. Und da steht tatsächlich etwas drin zu den gerade angesprochenen Staatsleistungen, nämlich folgender Satz. Wir schaffen in einem Grundsätzegesetz im Dialog mit den Ländern und den Kirchen einen fairen Rahmen für die Ablösung der Staatsleistungen. Zitat Ende. Fast 600 Millionen Euro machen diese Leistungen des Staates an die Kirchen derzeit aus. Seit über 100 Jahren sollen sie schon abgeschafft werden und womöglich kommt jetzt echte Bewegung in die Sache. Die Krise an der Grenze von Polen und Belarus dauert an. Die Menschen sind dorthin gebracht worden, aber sie dürfen seit Wochen nicht weiter. Manche kommen trotzdem durch nach Polen und sie brauchen dann humanitäre Hilfe. In Polen wird darüber diskutiert, welche Rolle die katholische Kirche spielt bei dieser Hilfe. Auch in der Kirche selbst wird diskutiert, berichtet Jan Palukat.
Die liberal regierte Stadt Michałowo war schneller. Sie richtete eine Wärmestube in der örtlichen Feuerwache ein. Inzwischen ließ auch die katholische Kirche, die Caritas, unweit des de facto Sperrstreifens an der Grenze, Spenden und Hilfsgüter stapeln. Zuvor hatte die Kirche in Gestalt des Primas Wojciech Polak in einem Brief appelliert, humanitäre Korridore einzurichten, um im Grenzwald stecken gebliebene Migranten mit dem Nötigsten zu versorgen. Es dauerte Tage, bis die schriftliche und negative Antwort des Innenministers im Erzbistum Gnesen einging. Anfang November, Monate nach Beginn der Krise, drängte dann abermals der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Stanisław Gondecki, öffentlich, den Migranten, ganz gleich wie sie ins Land gekommen seien, geistliche und materielle Unterstützung zukommen zu lassen. Er rief auch für vergangenen Sonntag zu Spendenaktionen in polnischen Kirchen auf. Episkopatssprecher Leszek Gęszak: Die Gelder sind über die polnische Caritas für die Finanzierung von Hilfen in der Grenzregion vorgesehen. Manche in der Kirche sind schockiert über diesen langen Weg zu mehr Barmherzigkeit. Der PiS-kritische Priester Wojciech Lemanski meinte: Wir alle haben verloren, der polnische Staat, die Kirche als Institution. Wir sind nur teilweise schuldig, andere haben es provoziert, aber wir haben versagt. Das Rote Kreuz bestand die Prüfung nicht, reagierte nicht, genauso wenig wie der Kinderrechtsbeauftragte. Es ist blamabel. Dabei ist die Hilfsbereitschaft vieler Menschen gerade in der Grenzregion groß und inzwischen vielfach in den Medien thematisiert. Soziologen verweisen auf die spezielle Struktur einer für polnische Verhältnisse multikulturellen Gegend. Viele Familien dort haben selbst Flucht und Vertreibung erfahren. Auch zahlreiche Menschen orthodoxen Glaubens, die es dort gibt, wurden von sich aus aktiv, betont Doroteusz Sawicki von der orthodoxen Hilfsorganisation Eleos. Unsere Gläubigen reagieren sofort, in erster Linie solche, die an der Ostgrenze leben. Sie teilen, was sie haben, Essen und Kleidung, natürlich immer im Rahmen des geltenden Rechts. Deswegen versuchen sie nicht, diese Menschen Richtung Westen zu bringen. Sie sehen in ihnen aber keine Migranten, sondern Menschen, die Hilfe brauchen.
Aus Polen war das Jan Palukat. Noch immer suchen Menschen nach Verwandten, die im Zweiten Weltkrieg ums Leben gekommen sind. Wenn zum Beispiel bei Bauarbeiten Überreste gefunden werden von Kriegstoten, und das kommt immer mal wieder vor, dann kümmert sich der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Genauer, es kümmert sich Joachim Kozlowski. Er sorgt dafür, dass die Toten umgebettet werden auf Friedhöfe. Vor ein paar Tagen war Joachim Kozlowski in einem Wald bei Berlin unterwegs und hat dort nach Toten gesucht. Josephine Janert hat ihn begleitet.
Ein Waldstück in Spandau am westlichen Rand von Berlin. In der Nazizeit trainierten hier Wehrmachtssoldaten, wie man eine Festung erobert. Dann nutzten britische Alliierte das Gelände. Seit 1957 treffen sich hier Berliner Polizisten für ihre Übungen. An einem Herbsttag sind hier Männer mit einem Bagger unterwegs. Polizistinnen und Polizisten fällen Bäume, graben Löcher. Sie unterstützen Joachim Kozlowski. Er ist 49 Jahre alt, sportlich mit kurzem Haar. Nahe einer Lichtung fährt er mit einem Bodenradar über den Waldboden.
Fahren wir einmal mit einer Tiefe von 2 Metern drüber und dann ändern wir das mal auf 1 Meter, um vielleicht noch mal eine andere Struktur zu bekommen.
Der Bildschirm des Geräts zeigt Veränderungen im Erdreich an.
Das ist ein Fremdkörper, der da drin liegt. Das kann jetzt ein massiver Stein sein, das könnte jetzt Eisen sein. Ja, aufmachen, nachgucken. Aber das ist nicht die Breite, die wir brauchen. Weil ich suche nach gruftähnlichen Strukturen, nach Grabungsstrukturen, grubenähnlichen Strukturen, beziehungsweise trichterähnlichen Strukturen. Aber das habe ich jetzt hier nicht.
Joachim Kozlowski hat jahrelang als Rettungssanitäter gearbeitet. Jetzt ist er angestellt beim 1919 gegründeten Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. In seinem Arbeitsvertrag steht Umbetter. Der Volksbund kümmert sich um die sterblichen Überreste von Menschen, die durch Krieg und Gewaltherrschaft ums Leben gekommen sind. Joachim Kozlowski bettet sie auf Friedhöfe um. Pro Jahr sind es in Deutschland ungefähr 500. Manchmal werden irgendwo Skelette von Wehrmachtssoldaten oder Bombenopfern entdeckt. Oder der Volksbund erfährt von einem konkreten Verbrechen, etwa einem Mord an behinderten Kindern in der Nazizeit. Kozlowski sucht dann nach dem Ort, wo sie verscharrt worden sind.
Naja, weil die Würde des Menschen geht über den Tod hinaus und nichts ist schlimmer als Ungewissheit. Und jeder Mensch möchte gern Gewissheit haben, wo sein Anverwandter, wo sein Angehöriger ist. Und Trauer braucht einen Ort, das ist einfach so.
Gibt es noch eine Erkennungsmarke, können die Soldaten oft identifiziert werden. Bei anderen Toten können historische Unterlagen helfen. Oft gibt es noch irgendwo Verwandte.
Wenn wir dann halt die Beisetzungsveranstaltungen haben, also große, würdevolle Zeremonien, dann sind die Angehörigen auch da mit Bildern und allem Möglichen. Es ist ein schöner Moment, ne? Dann hat die Suche halt ein Ende. Das ist wichtig.
Polizeihauptkommissar Ralf Kempe hat die Suche in diesem Waldstück mit angeregt. Kurz vor Kriegsende erschoss der Polizist Alfred Wandelt hier 4 seiner Kollegen. Ihr sogenanntes Vergehen, sie waren schwul. Kempe will, dass sie endlich ein ordentliches Grab bekommen. Er hat den Fall ausgiebig recherchiert und darüber viel mit Kollegen diskutiert.
Ja, zu Anfang war es schon, als ich mit einigen darüber sprach, ja, ist halt passiert. Aber meine Vorgesetzten haben mich in der Sache schon von Anfang an unterstützt, auch mein Direktionsleiter. Deswegen konnten wir es auch heute so durchziehen.
1947 stand Alfred Wandelt vor Gericht. Ralf Kempe hat Kopien der Gerichtsakten mitgebracht. Die Aussagen sollen helfen, das Grab von Erich Bautz, Reinhold Hofer, Willi Jennoch und Otto Jordan zu finden.
Wir wissen nur von dem einen Polizisten, dem Luftschutzpolizisten Erich Bautz. Da gab es ein Gerichtsurteil, er wurde schon 1944 verhaftet. Und er bekam sein Gerichtsurteil vor dem Polizei- und SS-Gericht.
Die anderen 3 starben ohne offizielles Urteil. Am 22. April 1945 gegen 20 Uhr begannen Polizisten ihr Grab zu schaufeln. Eine Stunde später traf das Auto mit den 4 Männern ein. Sie wurden in den Wald gebracht, wo Alfred Wandelt sie per Genickschuss tötete. Joachim Kozlowski überlegt, wie tief können die Polizisten innerhalb einer Stunde gegraben haben? Wo waren sie vor dem Beschuss der herannahenden Roten Armee relativ sicher? Er ist an den Seeloer Höhen aufgewachsen, nahe der heutigen Grenze zu Polen. Kurz vor Kriegsende lieferten sich dort Wehrmacht und Rote Armee eine große Schlacht. Tausende Soldaten fielen. So war der Tod für Joachim Kozlowski allgegenwärtig.
Natürlich, also wenn man als Kind irgendwo gespielt hat, wenn wir irgendwo unsere Buden gebaut haben, dann habe ich als Kind schon so große, braune, rostige Körper gefunden, die ich dann einfach mal weggetragen habe. Mit meinem heutigen Wissen würde ich das nicht mehr machen, aber als Kind ist man doch ein bisschen leichtsinniger, ne? Ja, das waren Granaten gewesen, so Werfergranaten.
Die beiden Brüder seiner Mutter sind bei Kriegsende verschollen. Ihre Suche nach ihnen blieb ergebnislos. So hilft Joachim Kozlowski anderen Menschen, ihre Angehörigen wiederzufinden. 5 Tage dauert die Suche im Wald von Spandau. Sie bleibt ohne Ergebnis. Joachim Kozlowski will nächstes Frühjahr weitersuchen.
Unterwegs mit dem Umbetter. Das war eine Reportage von Josephine Janert. Nach den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Marktplatz. Da geht es um das Thema das eigene Haus verschönern und dabei die Kosten im Blick behalten. Das war Tag für Tag. Redaktion Andreas Mein. Mein Name ist Christian Röther. Danke für Ihr Interesse.